Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Episode habe ich mich mit Sven Wiesner unterhalten. Sven ist kein Künstler und hat auch eigentlich nichts mit dem Kunstbetrieb zu tun. Aber er ist ein Social-Media-Experte der ersten Stunde. Da hat er in den Anfängen von Facebook gleich hochprofessionell mitgemischt. Inzwischen gehören Instagram und Co. für ihn aber alle ein bisschen zum alten Eisen. Und mit seiner Firma Neon Gold Innovations arbeitet er an den neuesten digitalen Entwicklungen und erforscht die daraus resultierenden Veränderungen für unsere Gesellschaft. Also zum Beispiel Virtual oder Augmented Reality. Und weil dies einen großen Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens haben wird, passt es eben doch hervorragend in den Helium Talk Kunstpodcast. Habt ihr euch denn zum Beispiel schon mal gefragt, wie eine Ausstellung aussehen könnte, bei der keine Bilder an der Wand hängen, sondern alle Besucher mit Spezialbrillen herumlaufen? Oder wie Künstler kein physisch greifbares Bild erschaffen, sondern ein Werk, das es eigentlich nur virtuell gibt? Und was macht das eigentlich mit dem Kunstmarkt und den Galerien und Sammlern? Für mich alles sehr spannende Fragen und deshalb habe ich den Sven eingeladen, darüber mal mit mir zu reden. Im Hintergrund wuselt übrigens ab und an Hermann herum, die englische Bulldogge von Sven. Falls es mal etwas raschelt oder schnauft, dann ist das der Hund zu unseren Füßen. So, und hier wieder meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello@heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Toll ist es auch, wenn ihr den Helium Talk abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Immer dienstags kommt er raus. Eine Woche mit einem englisch sprechenden Gast, die nächste wieder auf Deutsch. Das Abonnieren kann man übrigens mit jeder App machen, die es für Android oder iOS für Podcasts gibt, zum Beispiel iTunes. Und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal ein paar Sternchen und einen kurzen Satz hinterlassen. Da freue ich mich dann ganz besonders. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meines Gesprächs über die Zukunft mit Sven Wiesner. Du hast ja auch ganz was Neues jetzt, ne?
Ja, da geht es dann eher so um das, was nach Social Media kommt.
Das ist ja eigentlich
neue.
Das, was nach Social Media kommt.
Ja.
Ja, wird Zeit, oder?
Für mich schon, ja. Aber ich war ja sowieso immer mit allem ein bisschen eher dabei. Also die Zeiten, wo ich mich halt irgendwie so kaputt geshared habe oder overshared habe, das dauert jetzt bei allen anderen, glaube ich, nochmal irgendwie so 3 bis 4 Jahre und so. Und dann macht das auch keiner mehr. Und dann, ja.
Was machen wir dann?
Virtual Reality, Augmented Reality, Voice ganz viel, ja. Künstliche Intelligenz. Das sind, also vor allen Dingen, also ich glaube ganz fest an VR.
Ja.
So. Das dauert jetzt halt irgendwie bloß noch mal ein bisschen, bis die Leute das, also bis die Scheu weggeht. Ich muss mir jetzt so eine Kiste aufsetzen und sehe nichts anderes mehr. Mhm. Und überhaupt so dieses Schuldgefühl, was du halt aufbaust, dass du dich in eine andere Welt reinknippst. Mhm. Das ist halt
das
immer noch da.
Das tun ja viele schon immer. Also jetzt auch schon, nicht schon immer, aber auch jetzt schon. Also ich meine, wenn du Leute im Restaurant siehst und da sitzen 4 Leute und dann haben mindestens 3 das Telefon in der Hand und ja. Eins liegt noch daneben.
Ja.
Also man knipst sich ja auch so schon ein bisschen weg aus dem ganzen.
Ja.
Also Social Media hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir uns ein bisschen sozial in der persönlichen, direkten Interaktion verabschiedet haben
voneinander. Ich glaube, dass tatsächlich da in VR auch das größte Potenzial ist, dass man wieder zueinander findet. Weil die besten Experiences sind halt, wo du halt andere Menschen triffst und auch die Möglichkeit hast, mit denen zu interagieren. Mhm. Du triffst dich halt bloß nicht irgendwo in der Stadt, so, aber du hast dann auch das Potenzial, dass du dich mit Leuten treffen kannst, die irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind, dass sie halt das Haus nicht verlassen können. Also ja. Du kannst völlig frei sein, du kannst halt als du selber auftreten, du kannst als eine völlig andere Person auftreten. Und ich finde auch diese auch so allein so die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben für Storytelling und so weiter, ist so brutal. Also du kannst komplett neue Welten erschaffen. Hast du Ready Player One gesehen von Steven Spielberg?
Nee.
Das ist halt so eine Zukunftsfiktion, also die Welt ist am Arsch. Okay. Sieht alles total mistig aus. Mhm. Und die Leute flüchten sich in die Oasis. Und die Oasis ist eine von einem Entwickler geschaffene VR-Welt, in der du halt verschiedene Sachen machen kannst. Mhm. Neben rumlaufen hast du halt verschiedene Missionen. Und genau, und die ganzen Leute flüchten sich, hängen halt irgendwie nur noch in VR ab. Du fährst halt durch diese Stadt, die noch übrig geblieben ist, durch die Trümmern, und alle haben halt die Headsets auf.
Okay.
Und das ist, aber die Moral von der Geschichte ist dann auch wieder so, dass die am Ende chillen die Protagonisten sozusagen auf so einer Dachterrasse und freuen sich halt irgendwie darüber, doch so, dass sie sich in der Oasis kennengelernt haben, virtuell, aber dann so als Menschen doch irgendwie wieder zueinander gefunden haben.
Okay. Also wir haben, wo du sagst, die Leute werden in 3 bis 4 Jahren aufhören mit dem ganzen Sharon in den, wie wir sie jetzt kennen, sozialen Medien. Und das ist ja das große Problem im Augenblick für ganz viele Künstler und für den ganzen Bereich, in dem es so wichtig ist, dass man perfekte Bilder rüberbringt, so, dass man jetzt so eine, so die viele da unter dem Druck stehen, so eine Persönlichkeit aufzubauen. Also ein Künstler ist ja irgendwie immer auch eine Marke, und da geht es ja auch immer darum, den aufzubauen und die selber sich aufzubauen. Und heutzutage haben die Leute diese Möglichkeiten und erschaffen sich quasi selber so eine Plattform, die früher vielleicht Galerien für sie geschaffen haben oder Magazine, die über sie geschrieben haben und den Künstler zum Beispiel im Atelier besucht haben. Es war auch ein tolles Atelier, tolle Fotos. Mhm. Heute macht der Künstler die selber, macht die Fotos, postet die, macht die Fotos selber von seinen Arbeiten, shared das. Da arbeiten sie jetzt alle ganz mit hohem Nachdruck dran, dass sie irgendwie eine gute Präsenz haben, um überhaupt noch irgendwelche Follower abzubekommen, weil es natürlich jetzt schon auch immer schwieriger wird. Außer durch irgendwelche Publicity-Stunts natürlich, die man aber selber gar nicht so steuern kann. Und jetzt hast du den eigentlich, fahrt das nochmal langsam runter. Aber was ist denn, also, ich habe jetzt ganz lange ausgeführt, am Ende des Tages geht es darum, dass man diese ganzen Social-Media-Plattformen nutzt, um Geld zu verdienen. Weil man vielleicht darüber Bilder verkaufen kann, in eine Galerie kommen kann oder sowas. Und wie könnte sowas denn in der Kunst jemandem helfen?
Also Social Media oder das Internet allgemein hat ja dazu geführt, dass das ganze Thema vielleicht ein bisschen offener geworden ist. Also du bist jetzt, oder zur Einführung von Social Media hattest du die Chance, am Galeristen vorbei dir eine eigene Aufmerksamkeit aufzubauen und dir deine eigene Followerschaft, deine eigene Fans sozusagen ranzuzüchten und über deine Kanäle immer weiter aufzubauen und Buzz für dich zu generieren. Letztendlich glaube ich, dass es halt immer noch so eine Instanz braucht. So, auch wenn es halt nicht die physische Galerie ist, postest du ja zum Beispiel in deinem Instagram-Account auch nicht jeden Hans und Franz. Das heißt, ein Künstler, der zwar halt irgendwie vielleicht sich 250 Follower bei Instagram aufgebaut hat, für den ist es ja immer noch ein Push, dass du halt als Galerist über deine Social-Media-Kanäle, was ja sozusagen eine Erweiterung deines Spaces hier ist, da noch ein Feature gibt. Also das heißt auch, es hat sich ein bisschen geöffnet. Du musst aber tierisch viel bewegen, damit deine Kanäle zum Fliegen kommen. Und die kommen eher zum Fliegen, wenn die richtigen Leute in ihrer virtuellen Instagram-Galerie dich halt supporten. Und das ganze Thema wird auch in VR weitergehen. Mhm. Also auch da wird es halt irgendwie die Spaces geben, wo vielleicht nicht jeder reinkommt, wo sich die richtigen Leute treffen. Mhm. Und das ist dann sozusagen dann halt nur eine Übertragung von deinen wundervollen Örtlichkeiten hier in VR. Ich glaube aber, das Riesenpotenzial neben dieser Geschichte, dass du Orte schaffst, wo sich Künstler präsentieren können und Leute treffen, die sich für Kunst interessieren, ist halt für den Künstler, dass du auf einmal ganz andere Dimensionen hast, wie du Kunst erschaffen kannst. Mhm. Ich habe letzten Künstler gesehen, der so ein Zwischending gemacht hat zwischen VR und Augmented Reality. Das heißt, der hat in VR mit einer Brille auf und seinem Controller in der Hand hat der modelliert, und da hat der in 3D Skulpturen erschaffen, die er dann mit Texturen gefüllt hat. Und das Video ist halt, du siehst halt in einem Mix zwischen der realen Welt und der künstlichen Welt, wie er mitten im Raum steht und diese Skulptur baut, ein riesiges Gebilde, was mitten im Raum schwebt. Und das, was er halt irgendwie erschafft, kann der Zuschauer mit der Brille auch dann so erleben. Also er kann in das Kunstwerk reingehen, kann sich das von allen Seiten anschauen, er kann den Kopf reinstecken und so weiter. Also das heißt, du bist nicht nur 2D erschaffst du Kunst, sondern du bist in der Lage, komplette Welten zu erschaffen, in diesen Welten deine eigenen Regeln aufzuschaffen, also Fiktion, Utopien aufzubauen. Also das ganze Thema ist halt, bietet so viel Potenzial, dass ich mir wünschen würde, dass halt mehr Künstler die Scheu vor Technologie ablegen würden.
Ich glaube, das ist natürlich, das ist ja, also das wirft ja dann auch wieder ganz andere Fragen auf zu Thema wie, wie wird Kunst dann auch gekauft und, ne, und also du brauchst dann auch eine, nicht nur bei den Künstlern die Bereitschaft, das zu machen, du brauchst auch wieder Galerien, die sich, also ich sage, das wird bestimmt kommen, aber die Galerien, die sich darauf spezialisieren, solche Projekte zu verkaufen, also wenn du dann so eine Skulptur machst, wie lizenziert man die, ne? Das ist die, oder limitiert man die, dass es da halt auch eine Edition von gibt. Solche Dinge, das sind ja ganz neue Fragen, die sich da dann für im Bereich der Kunst ausstellen, weil da geht es ja letztendlich auch immer um ein Werk, das, also geht man selbst weg vom Verkaufen. Wo wird das gezeigt? Wie wird das gezeigt? Kommt das ins Museum, wenn es jeder zu Hause haben kann? Vielleicht die ersten drei noch und dann, was dann?
Also du hast die Möglichkeit, das ist ganz interessant tatsächlich, also zum einen glaube ich, dass genauso wie du deine Galerie jetzt über Social Media Kanäle erweiterst, sozusagen in die ins Internet, wirst du vielleicht auch einer der Ersten sein, die hier eine Ausstellung macht zu virtuellen Kunstwerken und deine Galerie sozusagen erweiterst in eine Ausstellung, die sich Leute auf der ganzen Welt über VR anschauen können, indem hier vielleicht 360-Grad-Kamera aufgebaut wird, deinen ganzen Space einmal erfasst. Das ist technisch überhaupt nicht aufwendig. Und den als virtuellen Raum begehbar macht. So. Und dann machst du diese Ausstellung.
Das kann man ja jetzt schon, dass man das irgendwie so dreidimensional darstellt. Das wird halt immer nicht so gerne angenommen.
Nee, weil es auch nicht konsequent ist. Also wenn du jetzt, natürlich kannst du halt, du hast ein Kunstwerk da, was halt geschaffen ist und dann kannst du halt über Augmented Reality, kannst du eine digitale Erweiterung dazu schaffen und dann kannst du mit deinem Smartphone halt vor diesem Kunstwerk rumstehen. Das finde ich auch albern, weil es halt einfach nicht konsequent ist. Konsequent wäre, wenn du, und da haben wir damals schon drüber nachgedacht, eine weiße Galerie ohne Ausstellungsstücke hast, und die Leute halt reinkommen und wirklich eine VR oder eine AR-Brille aufbekommen und das konsequent auch Kunstwerke sind, die nur digital da sind und wo du wirklich den Effekt hast, dass du dich in den Kunstwerken bewegen kannst oder es gibt ganz abgedrehte Sachen. Ganz großes Ding sind auch Portale, die du aufbauen kannst. Also du hast halt hier den normalen Space und über Augmented Reality siehst du ja einmal die Wirklichkeit, aber auch dieses digitale Layer. Pokémon Go ist da ja das prominenteste Beispiel. Und wenn du jetzt so eine Augmented Reality Brille aufhast oder du hast ein Smartphone, dann bewegst du dich hier und dann hast du die Möglichkeit, ein Portal aufzumachen, durch das du durchgehen kannst. Also siehst eine Tür, die aufgeht. In diesem Türrahmen siehst du, hey, dahinter beginnt was völlig anderes, was total abgedreht ist. Und du gehst durch diese Tür und bist dann tatsächlich in dieser Welt und kannst dich da drin umgucken. Also das heißt, du könntest halt einen 1000 Quadratmeter Helium-Cowboy-Art-Space aufmachen.
Ohne dafür Miete zu zahlen.
Das wäre jetzt auch mein zweiter Gedanke gewesen. Genau, ohne dafür mehr Miete zu bezahlen oder so. Theoretisch könntest du sogar hier noch einen Coworking-Space einrichten und bräuchtest nur den Tisch hier.
Ja. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Bedenken in der Kunstwelt erstmal gibt, weil man natürlich immer noch, also wenn wir auch andere Formen des Vertriebs und der Vermarktung gefunden haben und du hast das vorhin sehr schön formuliert, die Künstler die Galerien nicht mehr unbedingt brauchen, um selber auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht einen Markt zu finden, also irgendwo brauchen sie es immer noch, aber anders, nicht mehr in der Bandbreite, so geht es dann letztendlich doch immer noch um dieses handgemachte, einmalige Produkt, ne? Also das werden Themen sein, die dann nur aufgefasst werden. Und ich glaube nicht, dass die Kunst ganz, obwohl, das, ja, es wäre ganz, also wenn schon ein paar Künstler gibt, die damit arbeiten, aber normalerweise ist die Kunst nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie da so die innovative Rolle spielt. Ich meine, wenn ich dran denke, als ich Helium Cowboy aufgemacht habe, 2002, da hatte ich schon eine Website, bevor es den Raum gab. Ich glaube, die habe ich schon 2001 angelegt, heliumcowboy.com. Da gab es in Deutschland wahrscheinlich 20 Galerien mit einer Website und die hatten eigentlich entweder ein langsam ladendes JPEG im Hintergrund, weil sie auch ihre Räume zeigen wollten und weil Kunst ja immer über visuelle
oder eine GIF-Animation.
Ja, genau. Und das heißt, also ich glaube, Galerien sind nicht unbedingt für die Innovationen bekannt. Demnächst setze ich mich hier eigentlich mit zwei Galeristinnen zusammen, die das Konzept eben auch raumlos denken und jetzt nicht so ein Pop-Up-Space oder sowas. Das machen ja auch viele.
Aber da teilen sie sich ja das eigentlich im Prinzip mit allen Branchen und auch mit allen Gesellschaftsschichten. Also wir befassen uns ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Innovation, innovative Technologien und was Produkte daraus sein können. Und wir haben das halt immer wieder, wenn du Themen anschneidest, wie zum Beispiel, hey, das Potenzial von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, und dein Gegenüber kommt zum Beispiel aus Marketing oder so, du kommst halt immer dahin, dass du mal mindestens eine Viertelstunde auch irgendwie darüber dich unterhältst, wo führt das jetzt eigentlich gerade hin? Ist das gut, dass wir uns diesen Technologien bemächtigen, oder sollte es da klare Grenzen geben? Also das heißt, irgendwas, was jetzt so mit dem Arbeitskontext gar nichts zu tun hat, wie zum Beispiel, lass uns jetzt eine funky Marketing-Kampagne mit AR bauen, dann kommst du irgendwann dahin, hey, hast du es eigentlich schon mal privat ausprobiert? Dann sagen die, nee, für mich ist das nichts. Und dann fragst du, ja, okay, wenn das für dich nichts ist, dann hast du jetzt wahrscheinlich da auch keinen Spaß daran, das zu machen. Aber du unterhältst dich dann halt oft dann auch darüber, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen, was auch total gut ist.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir Deutschen auch, haben da einen Vorteil. Wir sind zwar wahrscheinlich nicht diejenigen, die am schnellsten Produkte entwickeln und in der Digitalisierung ganz vorne wegrennen, sondern wir befassen uns zurzeit halt sehr intensiv mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, mit ethnischen Fragen, wo vielleicht die Leute in den USA und China sich nicht damit beschäftigen, sondern halt erstmal Produkte rauswerfen und dann mal gucken, was damit passiert. Aber wir müssen halt aufpassen, dass daraus jetzt für uns kein massiver Nachteil entsteht, indem wir in dieser Haltung verharren und erstmal unendlich überlegen und in der globalisierten Welt auf einmal die Produkte rauspoppen. Das ist immer das gute Beispiel, wenn Leute sagen, okay, Facebook, und das ist mir alles nichts, und der Zuckerberg, und was macht er mit meinen Daten? Und es gibt jetzt ja die neue App, ich weiß nicht, ob dein Sohn zum Beispiel TikTok benutzt. Nee. TikTok ist ja so eine App, entstand aus Musical.ly, eine Voice oder eine Lip-Sync-App, wo du halt kurze Videos von dir machst, unterlegt mit bekannter Musik, und
meine Nichten machen das, ja.
Ja, improvisierst das sozusagen nach. Die kommt aus China. Ja. Und alle Leute gucken total argwöhnisch darauf, okay, in China, meine ganzen Daten gehen dahin, und das ganze Thema Gesichtserkennung und dies und das, ganz schwierig. Aber was ist denn die Alternative? Wir haben ja keine Alternative. Also es gibt kein StudiVZ, das hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Es gibt keine deutsche Alternative zu Facebook, es gibt keine deutsche Alternative zu TikTok. Und dann bist du einfach dazu verdammt, dass du das benutzen musst. Und du kannst dich zwar fragen, wie weit will ich das führen und wie weit bin ich bereit, in diese Unsicherheit zu gehen, wo meine Daten landen und so weiter und so fort. Aber solange es halt aus Deutschland keine Produktalternativen gibt, hast du auch nicht als Konsument so richtig die Wahl. Also es gibt die Wahl, ich mache das oder ich mache das nicht. So, das ist, das ärgert mich immer am meisten, dass es diese würde es diese Alternativen geben, könntest du ja sagen, okay, ich benutze kein WhatsApp, ich benutze halt irgendwie den Volksmessenger von der Bild-Zeitung oder so, oder von der Bundesregierung gebaut, der vielleicht ein bisschen holziger ist, aber dafür 100% sicher. Gibt es halt nicht. Und so, ne? Und du kannst dich halt, deswegen machen das alle, jeder macht Facebook, jeder macht WhatsApp, jeder macht, viele machen TikTok, und aber jeder hat so das Grund üble Gefühl, dass da irgendwas nicht richtig läuft.
Aber das ist das der Deutsch dann, also dass wir so denken, oder ist das doch ein Gefühl, was ich meine, wir sehen das ja immer, was hast du ja eben schon angesprochen, wenn Facebook die AGBs ändert, dann kann man ja erstmal eigentlich 3 Tage nicht auf Facebook gehen, weil alle Leute glauben, indem sie einen Gesetzestext oder irgendwas kopieren und weiterleiten. Also
genau. Hiermit widerspreche ich ausdrücklich. Genau. Ganz niedlich, ja. Ja. Aber daran siehst du halt über die Hilflosigkeit. Ja, ist das typisch deutsch? Wir haben ja einen Talk. Wenn ich sag, dann meine Partnerin Anna und ich, wir haben eine Innovationsberatungsagentur Neon Gold Innovations. Und wir haben einen Talk aufgebaut, um halt mal so aus diesem Kreis immer nur über Technik reden zu müssen, rauszukommen, haben wir einen Talk gemacht zum Thema German Innovationsangst. Es gibt diesen Begriff der German Angst, der steht sogar bei Wikipedia, wo halt irgendwie wirklich bei Wikipedia steht, es gibt die German Angst, diese diffuse Angst vor allem Neuen, ist das eigentlich typisch deutsch. Und unser Talk, für den Talk haben wir lange Zeit recherchiert, wir haben halt verschiedene Quellen nachgelesen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ist das typisch deutsch? Es scheint zumindest typisch deutsch zu sein, dass wir uns mit dem gesellschaftlichen Thema befassen und da auch tiefergehend uns damit befassen, mehr als das andere Staaten tun. Wie gesagt, was auch sehr positiv ist und was auch sehr nützlich ist, aber ja, wir neigen vielleicht eher dazu, zu lange in dieser Haltung zu verharren und währenddessen werden die Produkte im Ausland entwickelt und dann musst du das dann trotzdem benutzen. Also da, hat dir das im Prinzip nichts darüber nach, hat dir das nichts gebracht, dass du da lange drüber nachgedacht hast, wenn du dann tatsächlich TikTok nutzen musst, weil es keine deutsche Alternative dazu gibt.
Naja, aber das ist, also das ich finde das schon auffällig, wie in all diesen Bereichen halt immer, wie anders die Menschen damit umgehen von Land zu Land. Wenn ich jetzt, also ich meine, wie gesagt, viele Künstler sind gar nicht mehr auf Facebook, weil es zu aufwendig ist, zu komplex. Facebook will viel zu viel sein, so als eine Plattform, die in all deinen Lebensbereichen dir aushelfen soll. Und gehen dann auf Instagram, weil es schneller und einfacher und sowas ist.
Aber das ist ja auch Facebook.
Ja, natürlich ist es auch Facebook. Ja. Klar. Ist ja auch verbunden und das wird ja auch alles dahin gepostet wieder. Also da geht es aber nicht darum, um jetzt, dass der Content nicht da ist, sondern dass man, wie viel Content kann ich eigentlich generieren und wie viel unterschiedlichen Content kann ich generieren. Und ich glaube, dann nimmt man natürlich das, also gutes Beispiel zum Beispiel, ich glaube, der Heiko Müller ist ein Künstler aus Hamburg, der echt eine sehr, sehr gute Gefolgschaft international hat. Der macht halt auch sehr amerikanische Musik, also macht so diese Lowbrow-Kunst, einer der wenigen Deutschen, die das machen, hat unglaublich viele Follower in den USA. Und auch Sammler und hatte Ausstellungen und sowas. Und der hat sich quasi von Facebook verabschiedet. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwie geschadet hat. Ganz im Gegenteil. Er konzentriert sich auf einen Kanal und da sind auch die meisten. Viele Sammler sind inzwischen auch da.
Wenn du wirklich relevant bist, wenn du wirklich gut bist, dann folgen die Leute dir auch dahin, wo du umziehst. Also das heißt, indem du dich konzentrierst und sagst, ich bin jetzt nur noch auf einer bestimmten Plattform, machst du dich ja rar und wenn du halt irgendwie vorher genug für dich getrommelt hast, dann ziehen die Leute auch mit. Also das
ja, es gibt aber da immer, es gibt halt auch da diese Unterschiede oder auch diese große Unsicherheit, was darf man, was kann ich machen? Und da stelle ich fest, weil ich auch ganz viel mit Leuten kommuniziere, ganz viel auch mit Künstlern kommuniziere, da ist immer so eine große Hilflosigkeit. Ja, macht das denn überhaupt Sinn? Ich meine, haben das jetzt 30 Leute geliked und was bringt mir das? Und dafür habe ich so ein aufwendiges Foto gemacht. Und soll ich denn tatsächlich auch mal so eine Story machen?
Wenn ja, du dir würde noch ich sagen, probier das doch einfach mal aus.
Genau, und wenn jetzt das IGTV, das nächste Ding.
Ja.
So ist das wirklich wichtig. Aber in jedem Bereich ist das so, dass man immer in so eine Ecke kommt. Und in Deutschland ist es ja allein schon mal so, dass wenn du dir anguckst, ich kann das am besten natürlich so für die Kunst beurteilen, aber wenn du dir anguckst, du sitzt mit einem amerikanischen Künstlern beim Essen oder irgendwo bei einer Veranstaltung zusammen und dann gehen die über Instagram und dann hat der Daumen macht immer den Doppelklick für jedes, alles wird da geliked. So. Und in Deutschland würde das ganz anders aussehen. Da wird erstmal geguckt, kann ich das, ist das, wenn ich das like, soll ich das?
Das ja. Klingt ja echt nach Stress.
Und dann ist es Stress.
Ja.
Und wir haben auch ein paar gemeinsame Freunde. Ich meine,
was hat das so, für einen Impact, wenn ihr das sieht, dass ich das like? Vielleicht, vorher waren wir eher so nicht so close und wenn ich das aber like, dann, ich muss zugeben, das habe ich aber auch. Ich habe so ein paar Leute, denen ich halt so folge, so ein bisschen Ghosting betreibe und so. Und da denke ich dann auch so, da setze ich die Likes auch strategisch.
Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ach, ich würde immer sagen, auch so in der Social-Media-Vergangenheit, ich habe mich ja vorher halt schwerpunktmäßig eher mit Social Media beschäftigt. Und da war dann auch irgendwie die Frage, sollen wir das machen und sollen wir das machen und dies und das. Und da würde ich immer dazu raten, einfach Sachen auszuprobieren. Ja. Weil es kommt nur auf zwei Sachen ein. Das eine ist, ganz wichtig, es muss dir Spaß machen. Mhm. So, Social Media sollte im Prinzip in der Hosentasche funktionieren. Mhm. So, du solltest dich nicht fragen, heute ist ein neuer Tag, was sollte ich heute posten, sondern die Storys sollten sich ergeben. Mhm. Und du dokumentierst die im Prinzip halt irgendwie nur so nebenbei. Mhm. So. Und das soll dir dann aber auch Spaß bringen und Freude bringen. Und das nächste Ding ist, erreiche ich dadurch was? Also ich kann mich zu Tode posten. Mhm. Wenn es niemand sieht, dann bringt es nichts. Wenn es niemanden interessiert, bringt es auch nichts. Mhm. Und da gibt es auch so einen Trugschluss. Es gibt so ein paar Leute im Social Web, die sind so wie ein Autounfall. Also du kannst nicht weggucken. Ja. Und die generieren viel Reichweite und das gucken sich viele Leute an, aber nur um danach zu sagen, mein Gott, ist das furchtbar. So, und da weiß ich nicht so richtig, ja. das kann natürlich halt irgendwie auch sein. So, ja, aber ich würde halt irgendwie immer, ich mache das selber auch so, ich probiere halt alles aus. Vielleicht mache ich auch mal einen Podcast. Mhm. So.
Klar.
Vielleicht probiere ich das mal aus, wenn mir das Freude macht, dann mache ich deswegen weiter. Vielleicht bringt das einen unfassbaren Erfolg. Da können wir uns ja nochmal austauschen.
Ja. Ich gehe da fest davon aus, nach 2 Jahren oder sowas, und dann gibt es nur noch einen Kunstpodcast in Deutschland, den die Leute hören. Das ist meiner. Mhm. Bin ich 100% von überzeugt, ja. Sonst würde ich es ja gar nicht erst tun.
Nee, sonst wäre ich hier auch nicht zu Gast heute.
Sonst würde man, ja genau, so Gäste wie du würden gar nicht erst kommen. Ja gut, das weiß man ja auch nicht, wo das hingeht. Also bei mir ist das ja tatsächlich noch aus dieser Motivation heraus entstanden, dass ich so viel rede mit den Leuten hier und immer das Gefühl habe, das ist eigentlich auch der Grund, so Instagram, Facebook, das sind kurze Momentaufnahmen, da kann man gar nicht viel machen. Okay, wenn man jetzt auch längere Stories mal erzählen kann oder auf dieses Video geht, da hast du aber auch schon wieder Schwierigkeiten, irgendwie neue Zielgruppen vielleicht zu entdecken oder deine Zielgruppen dahin zu holen. Der Podcast hat einfach den Vorteil, das, worüber ich mich mit Künstlern unterhalte in meinem täglichen Job, wo ich immer denke, das ist auch total spannend für Leute da draußen und so kann man vielleicht mal ein anderes Bild zeigen. Und daraus ist natürlich dann gekommen, dass ich sage, Mensch, aber so ein Sven Wiesner, der beschäftigt sich ja schon mit dem nächsten Schritt, das ist auch ganz spannend für die Leute, die diesen Podcast hören. Und jetzt bekomme ich halt so, ja, wie gesagt, nach einem Jahr, etwas mehr als ein Jahr, bin ich jetzt auf wöchentlich umgestiegen. Jetzt wird es tatsächlich ein Job, jetzt musst du immer produzieren, jetzt musst du Gästemanagement machen.
Kommt der Druck dazu?
Jetzt habe ich, ja genau, jetzt sagt immer einer ab, hast du, weiß ich nicht, was morgen machen. Also und das ist ja, ich mache das ja nur nebenbei. Ne?
Ja.
Also
ist ja noch. Ja. Aber deswegen habe ich auch so ein bisschen, also das war so meine Intention, weswegen ich mit Internet angefangen habe. Ich habe ja damals gelernt, Mediengestalter. Und da konnte ich mich nur entscheiden, mache ich Mediengestalter Print, also Druckerzeugnisse, oder mache ich Mediengestalter online, was damals halt so Webseiten bauen, noch total neu war.
Ja.
Und ich habe mich da entschieden, online zu machen, weil ich habe mir Print angeguckt und das war, du hast halt tierisch lange an einem Printprodukt gearbeitet und hast das dann in die Druckerei gegeben und konntest danach nie wieder was ändern. Das heißt, wenn du da einen Fehler eingebaut hast oder sowas, dann musstest du es halt irgendwie neu erstellen und so. Und bei online ist es so, du kannst was schreiben oder du kannst was bauen und du lädst es hoch und wenn dir das dann nicht mehr gefällt oder wenn dir halt was einfällt, was du besser machen kannst, dann gehst du online, änderst die Datei, drückst auf den Knopf und dann ist es wieder publiziert. Mhm. Und auch so der Punkt, ich meine, damals hatte ich halt 0, gar nicht die Reichweite dafür, aber theoretisch, das, was ich geschrieben habe, konnte auf der ganzen Welt gelesen werden und nicht nur in einem in einer Zeitung oder so, die halt in meinem Dorf verteilt wird. Mhm. Und genauso, das finde ich halt auch an dem Podcast schön, dass das Gespräch, was wir wahrscheinlich sowieso so führen würden, ja, außer dass wir uns halt tierisch Mühe geben, total schlaue Sachen zu erzählen.
Ich glaube, das fängt bei hier auch mit dem Termin an, den wir privat nicht finden, aber jetzt im Podcast schaffen
wir es. Genau, es gibt einen Termin, aber du zeichnest halt einfach das Gespräch auf, in der Hoffnung, dass was Interessantes dabei rauskommt. Und du, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie großartig nachbearbeitet ist oder sowas, aber du drückst in der Regel, drückst du auf den Knopf, es geht online, es kann in der ganzen Welt sich angehört haben. Und das finde ich, das macht für mich den Reiz aus von allem Digitalen.
Mhm. Ja, beim Podcast kommt also hinzu, ich meine, das ist auch das Digitale, dass du das halt überall mit hinnehmen kannst. Ne? Also dass ich mag ja, ich finde das immer so interessant auch. Wir sitzen hier an einem Ort, aber ich finde es auch spannend, wo die Leute das mit hinnehmen, wo die das hören. Und ich kriege ja tatsächlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, früher, als Newsletter noch unser Hauptinformationsmedium war bei der Galerie, da gab es Antworten auf den Newsletter, da fand eine Kommunikation statt. Dann ging das natürlich klar so in die sozialen Netzwerke und auf einmal wurden die Kommentare bei uns in den Blog, also ich meine, da hat man Blogs gemacht, ne? So, also wir haben einen Blog gemacht und Alex Diamond hat einen Blog gemacht und da waren die Kommentare waren wichtig, jetzt brauchst du die alle gar nicht mehr aktivieren, weil die Kommentare sind sowieso alle auf Facebook oder im Instagram. Und das wird aber auch immer weniger, weil es eigentlich fast nur noch aus Emoticons und geiler Scheiß oder sowas besteht. Da passiert ja auch irgendwie inhaltlich gar nichts. Mit dem Podcast stelle ich jetzt fest, dass die Leute ganz anders drauf reagieren. Also nehmen sich Mühe. Ich kriege ganz viele Mails oder Direct Messages, wo die sagen, hey, ich habe jetzt Folge 6 gehört, weil ich den Künstler kenne. Jetzt höre ich die anderen 30, die es da gibt, freue ich mich schon drauf. Oder ich habe endlich einen neuen Podcast gefunden, den ich dienstags bei meinem Workout hören kann. Sowas. Also die Leute teilen sich ganz anders mit und gehen viel intensiver drauf ein. Vielleicht, weil es halt jetzt auch noch also in Deutschland zumindest verhältnismäßig neues Medium ist. Aber das macht halt im Prinzip im Augenblick auch mit dem Reiz aus, ne? Dass es halt neu und anders ist.
Ich probiere gerade was ganz.
Stopp, da kommen wir wieder an.
Probiere gerade was total Verrücktes aus. Ja. Das musst du auch unbedingt mal machen. Und zwar mache ich sowas wie einen persönlichen Newsletter über WhatsApp. Okay. Es gibt in WhatsApp die Funktion Broadcast und da kannst du bis zu 256 Menschen eintragen, dass das Ergebnis hat, du schreibst halt eine WhatsApp und die geht dann raus an alle 256. Das sieht für die aber so aus, als hättest du den per Hand geschrieben. Also es ist eine Kommunikation zwischen mir und wenn du da der im Verteiler stehen würdest, kriegst du das. Und da schreibe ich halt irgendwie mehrmals die Woche, was halt irgendwie so Themen sind im digitalen Innovationsumfeld, mit denen ich mich beschäftige. Und ich spiele jetzt auch, ich würde das gerne viel öfters machen, aber ich spiele so ein bisschen mit den WhatsApp-Funktionen rum. Das heißt, ich habe letztens zum Beispiel eine Sprachnachricht geschickt, also Mini-Podcast sozusagen, eine Sprachnachricht zu der Meldung in der Welt.de, dass Sprachnachrichten das nervigste Feature in WhatsApp sind. So. Und der Effekt stimmt ist halt, finde ich tatsächlich total nervig, danach kamen halt ganz viele Sprachnachrichten zurück. Also ich habe einen Verteiler jetzt so an die 600 Leute tatsächlich, die den abonniert haben. Und ich kriege halt auf einmal super viele Sprachnachrichten wieder zurück, mit denen ich dann in eine 1-zu-1-Kommunikation über dieses Thema gehe, was ich so an alle gepusht habe. Und das finde ich ist ein total, total spannendes Format. So,
ja.
Ne? Weil du erwischst die Leute teilweise auf der Arbeit oder die sitzen halt irgendwie noch zu Hause und ich habe halt irgendwie am Anfang habe ich das meistens auf dem Sofa aufgenommen und jetzt mache ich das halt immer dann, wenn mir das irgendwie einfällt. Also WhatsApp-Newsletter kann ich
das jedem empfehlen. Das probier ich mal aus, weil das ist tatsächlich auch das, also ja, wusste ich noch nicht, weil das Interessante ist natürlich, dass du ich ohnehin per WhatsApp immer Leute zu Veranstaltungen einlade, von denen ich weiß, dass die auch gerne so eine persönliche Erinnerung oder persönliche Infos haben. Und wir haben zwar immer noch einen guten, starken Newsletter, den schreibe ich aber auch vielleicht manchmal auch nur einmal im Monat oder sowas. Und da sieht man natürlich auch, wer darauf reagiert, aber du weißt halt nicht wie. Bei WhatsApp hast du natürlich schon das direkte Feedback. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit Sprachnachrichten machen will. Obwohl ich könnte sie hochprofessionell hier einspielen und dann den Leuten zuschicken. Das ist wie Radio.
Ja. Aber du machst ja jetzt auch viel mit Sprache.
Ja.
Und da würde sich das ja durchaus auch anbieten. So.
Ja.
Aber das ist ein sehr intimes Format, weil die Leute tatsächlich ja über WhatsApp da kommunizieren sie ja nur mit ihren Freunden in der Regel. Und ich glaube, die allerwenigsten kommunizieren überhaupt mit einem Unternehmen bei WhatsApp oder so. Und das hat halt irgendwie dann auch gleich eine ganz andere Wirkung, wenn du halt sowas bringst. Also du bist so, ich fühle mich da manchmal wie so der Innovationsflüsterer von an die 600 Leuten, denen ich das halt irgendwie rüberschieb. Und freue mich dann immer, wenn auch Feedback kommt.
Ja. Ja, also das ist im Prinzip habe ich angefangen, das in diesem Jahr ein bisschen anders zu betreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Vorbehalte gegenüber diesen Technologien gehabt, weil ich das natürlich auch früher damit auch schon mal mein Geld verdient habe und sowas und das sowieso immer sehr spannend fand. Solange wir uns kennen, unterhalten wir uns auch darüber. Ich meine, du hast damals auch so spannende Experimente mal gemacht. Ich glaube, du hast mal so eine Woche Facebook-Detox gemacht.
Ja, als die meisten Leute noch nicht mal bei Facebook waren, habe ich mich schon so overshared, dass ich gesagt habe, ich bin zu doll drinne. Mhm. So, ne? Ja,
also aber dieses, Aber genau dieses Reflektieren, das ist, geht ja, das ist ja bei mir auch so, und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch mal so noch den Unterschied ausmacht. Es gibt für mich so ein paar Sachen, die mache ich nicht auf, die habe ich noch nie gemacht und die mache ich eigentlich nicht in den sozialen Netzwerken. Das ist, geht nicht zu sehr in mein Privatleben. Also,
das mache ich auch nicht.
So, also es gibt nicht zu Hause und es gibt das kleine Kind, nicht der große, klar, der ist groß, aber was ich jetzt tatsächlich angefangen habe und was tatsächlich den Leuten auch ganz gut gefällt, also ich inzwischen hat es ja jeder mitbekommen, dass meine Frau und ich uns letztes Jahr ein Haus auf dem Land gekauft haben, das ist wirklich total einsam.
Du hast letztens einen Zaun gebaut, habe ich
genau, gesehen. Genau, und ich nenne mal Hashtag Cowboyland, fand ich irgendwie lustig.
Ja, und einen Trecker hast du.
Und genau, und den Trecker,
mit
dem
Trecker postet,
da gucken wir mal, ja, der ist geil. Ja, da kriegt man immer echt eine Menge Feedback auf den Trecker. Man sieht das Haus zwar immer noch nicht. Mhm. Irgendwann wird die Bastion.
Stimmt, ich habe das Haus noch nie gesehen.
Nee, das Haus gibt es noch nicht.
Ich hatte schon die Vermutung, dass es nur der Zaun und der Trecker ist.
Nur Zauntrecker und dieser alte Carport da, ne?
Okay, so, der ja. Carport, vor dem du halt irgendwie auch boxst.
Genau, ja.
Aber ich, das, um vielleicht wieder so ein bisschen die Kurve zur Kunst zu kriegen. Ja. Damals, oder wo wir uns halt intensiver auch darüber unterhalten haben, so was Social Media eigentlich das Potenzial ist und sowas. Ich finde, dass das größte Potenzial, das habe ich jetzt auch wieder entdeckt, nachdem ich mache jetzt da seit knapp einem Jahr dieses Startup Neon Gold Innovations. Mhm. Und wir haben halt super früh angefangen, über Social Media die Leute darauf oder mit auf die Reise zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch das größte Potenzial ist halt, dass du zwischen den Punkten, ich habe eine Idee und das ist jetzt ein fertiges Kunstwerk und das könnt ihr euch jetzt anschauen, kannst du die Leute mit auf die Reise nehmen und du kannst ihnen die Möglichkeit geben, beim Werden, und das machst du ja auch sehr intensiv, ich sehe dich immer schnitzen und so und dies und das, beim Werden teilhaben lassen. Vielleicht ein Prozess, wo ein Künstler sagt, das möchte ich überhaupt gar nicht, ich möchte in dem Schaffungsprozess alleine sein, mit mir meinen Gedanken. Ich möchte auch nicht, dass da jemand Kommentare dazu postet, ob er das jetzt irgendwie gut oder schlecht findet, weil ich selber noch nicht weiß, in welche Richtung geht das. Aber ich glaube, dass das die Leute heute wollen. Mhm. Die wollen nicht nur eingeladen werden zur Ausstellung, ich kann mir das jetzt angucken, sondern die wollen, dass ein Künstler menschlich wird und nicht nur am Rande irgendwo, ah, das ist übrigens der Künstler, ah, okay, alles klar. Ja. Sondern du willst auch die Chance haben, über irgendeinen Kanal dem folgen zu können. Und das macht für dich dann auch irgendwann den Reiz aus, dass du sagst, okay, und jetzt gehe ich zu der Ausstellung, weil ich schon gesehen habe, der werkelt da schon ein halbes Jahr dran rum. Und ich finde es total beeindruckend. Und ich honoriere das jetzt durch meinen Besuch in der Galerie. Das ist, glaube ich, was, wo vielleicht ein Künstler sagt, nein, das mache ich nicht, weil der Schaffungsprozess ist für mich persönlich wichtig und ich möchte da auch alleine sein für mich. Aber über das Potenzial sollte man sich bewusst sein, dass das schon immens ist.
Also da geht tatsächlich der Künstler natürlich auch irgendwie anders mit um. Und ich gibt natürlich, ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt von traditioneller Kunst rede, dann meine ich nicht Kunst, die 50-Jährige oder 80-Jährige machen, sondern damit meine ich auch traditionell das Verständnis, wie an deutschen Kunsthochschulen unterrichtet wird und was man da mitnimmt. Da gibt es halt immer relativ viele Dogmen. Der Professor bringt eins mit, der nächste bringt ein anderes mit. Und das ist so ein Spiel, in dem sich Künstler dann am Anfang auch erstmal selber zurechtfinden müssen. Und da kann es natürlich sein, dass da so, dass so ein älterer Professor sagt, Schaffensprozess dokumentieren, vielleicht mal für den Katalog oder die Retrospektive in 40 Jahren, aber posten auf gar keinen Fall. So, mag sein. Dann gibt's andere, die sagen, raus damit, macht doch einfach, testet euch aus. Mhm. Und das ist natürlich so ein Spielball, wo sich vor allen Dingen gerade junge Künstler irgendwie den Weg nicht finden, aber noch nicht so richtig finden. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, mit diesen Bedenken dazu arbeiten. Jeder muss natürlich finden, was möchte ich posten? Und das kann, wenn das Bild fertig ist, sein, das kann auch während des Prozesses sein, aber dass man die Leute mehr einbindet und dass man denen die Möglichkeit gibt, an irgendwas teilzuhaben, muss man halt definieren, wo das für einen liegt. Aber da gibt's halt bei ganz vielen in der Kunst immer noch so gewisse Bedenken. Und es gibt leider Gottes auch, und das da kann man sogar bis in den Kunstmarkt reingehen. Die Kunst hat sich durch die Finanzkrise 2008 radikal verändert.
Weil die Leute keine Kohle mehr hatten?
Ja, die Leute haben auf einmal nicht mehr Kunst gekauft. So, also es waren so diese Leute, die aus der New Economy kamen. Es war Geld, das waren junge Unternehmer, junge Leute, die sind losgegangen in die Galerien, die haben da Bilder gekauft. Die haben auch noch Bilder gekauft, haben noch nicht nur eins gekauft, sondern haben bei der nächsten Ausstellung vom Künstler noch mal eins gekauft oder mehr. Die haben so gesammelt, die haben so da rein investiert. Und dann dann braucht das alles zusammen und dann gibt man dein Geld vielleicht nicht mehr bereitwillig für sowas unbedingt aus und hat so ein bisschen mehr, dann kommt natürlich auch, hat man das Apartment gekauft oder das Haus gekauft mit dem Geld und dann hat man irgendwie auf einmal hier muss man Raten abzahlen und die Banken wollen was von einem und dann kommen die Kinder und dann drückt das so mehr und mehr so in den Hintergrund. Und darauf hat sich, danach hat sich aber schon, und gerade auch so in diesem ganzen Graffiti, der ganze Graffiti-Bereich, Urban Art ist explodiert und die alten Heroen, die damit in den 70er, 80er, 90er Jahren irgendwie groß geworden sind, die sind immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund gedrängelt, weil jetzt eine neue Generation kam. Die sind da, ne, so die mehr oder weniger auch mit aufgewachsen. Die machen das ganz natürlich. Also wenn jetzt ein junger Künstler, der macht das ganz einfach. Dadurch verschwinden aber auf einmal Künstler, die fast schon, die eigentlich schon etabliert waren, mehr oder weniger, mehr und mehr vom Radar. So, das heißt, du hast da auch so eine Generationenlücke, die da sich auftut zwischen Leuten, die eigentlich mehr oder weniger prinzipiell irgendwo noch in der gleichen Szene hocken, in der Kunstkarriere, der 45-Jährige mit dem 35, das sind ja 35, 30-Jährige, die so viel fortgeschrittener sind in dem ganzen Bereich und so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass andere Künstler, die jetzt sagen, naja, da muss ich erstmal mit gucken, oder selbst so jemand wie ich, der ja relativ innovativ ist, der sagt, ich lasse gewisse Dinge weg, so, da wirst du dann einfach auch, ja, wirst auch ein bisschen draußen bleiben, wenn du da nicht aufpasst.
Aber Social Media ist ja allgemein kein Abbild der Wirklichkeit, sondern halt das Fenster, was du aufmachst, so weit, wie du halt irgendwie möchtest, dass die Leute halt bestimmte Sachen von dir sehen oder bestimmte Sachen halt irgendwie nicht sehen. So, ne, wenn ich mir diese ganze Influencer-Szene angucke, da wird ja komplett nur inszeniert. Und das ist ja dann halt auch kein Einblick in die Wirklichkeit. Und es postet ja auch keiner halt irgendwie, wenn du einen scheiß Tag hattest oder sowas. Oder es postet ja auch keiner halt irgendwie, hey, heute ist total langweilig, mach heute gar nichts. Sondern halt irgendwie immer nur, ich bin in dem hippen Café und ich bin hier am Strand und geiles Wetter und alles ist piesig. Und von daher ist es ja sowieso so, wenn du dich als Künstler entscheidest, ich möchte zwar, dass die Leute teilhaben, aber ich möchte, dass die nie alles sehen. Ich möchte, dass sie immer nur einen Teilbereich sehen. Und ich möchte, dass die erst was sehen, wenn ich mir selber darüber im Klaren bin, dass dieser Teilabschnitt halt in Ordnung ist. Dann, also man kann das ja abschmecken. Mhm. Also du, das bedeutet ja nicht, es ist ja nicht totalitär. Du sagst ja nicht irgendwie, okay, ich poste, also muss ich alles, hau ich alles da rein, so, sondern du kannst es ja auch irgendwie inszenieren. Davon lebt ja auch so ein bisschen die Spannung.
Ja. Jetzt hast du natürlich, sag mal, als Künstler in der Regel auch immer den großen Vorteil gegenüber den Leuten, die nur das Café posten können oder nur die neuen Schuhe oder den Urlaubsort oder den Strand, dass sie eigentlich, oder ich meine, wenn du jeden Morgen in eine Versicherung reingehst, dann kannst du den Stromberg machen, die Kaffeemaschine filmen, so. Da ist, passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn du natürlich Künstler bist, hast du den Vorteil, dass du ständig auch irgendwie geile Bilder generierst.
Das ist allein, wenn ich mich hier umgucke, habe ich schon gesagt, total Insta-worthy, der ganze Space. Also ich meine, du bist ja umgeben von Content. Ja. Wenn du zur Kaffeemaschine gehst, generierst du ja schon Content, so, ne, weil du da ja keinen Filterkaffee irgendwie aufsetzt, sondern wahrscheinlich deine eigene Rüstung oder sonst irgendwie was aufsetzt oder auch so der Herd irgendwie, das sind keine Drehschalter, sondern das sind Kippschalter und so, dies und das, also das ist ja wie geschaffen.
Nee, das klingt geil, aber dem Herd, ich habe einfach nur die Drehschalter abgemacht, weil das alles nur noch Holz ist und ich nicht möchte, dass da einer rankommt.
Achso, ich dachte, das wäre so industriell.
Nee, das ist tatsächlich noch
ein schwieriger cool.
Aber ja, das wäre cool, das stimmt. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Guck mal, ich meine, ich glaube, was zum Beispiel der Millantor Gallery damals einen unglaublichen Boost verschafft hat, ist, dass wir damals diese Instagram-Walks gemacht über die Millantor Gallery Ausstellung, bevor die eröffnet wurde.
Und das war, ich glaube, da waren beim ersten Instagram Walk haben sich 20 Leute gefunden, die tatsächlich Instagram schon gemacht haben. Ja. Und der Instagram Walk war eine Führung durch die noch nicht geöffnete Ausstellung. Und die Instagrammer haben sich tot geinstagrammt. Mhm. Also für die war das brutal, weil natürlich jedes Kunstwerk ja nicht nur in der Draufsicht, sondern halt irgendwie, du kannst näher rangehen und dann ist das riefig und dann ist das irgendwie 3D oder du machst halt irgendwie, ist der Rahmen irgendwie total crazy und guck mal, hier liegt was auf dem Boden und so. Also ich weiß, die damals war halt Akkulaufzeit auch noch ein Riesenthema. Die meisten Leute hatten halt so portable Akkus dabei, weil du warst in der Mitte der Ausstellung und dein Akku war halt irgendwie schon leer. Ja. So, ne? Mhm. Ja, nee, aber das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Manchmal ärgere ich mich so ein bisschen, weil ich halt viele Themen schon gemacht habe, als die so im Anfang waren. Aber jetzt, wo das ganze Thema im Prinzip Früchte trägt, bin ich schon wieder auf dem nächsten Thema. Und da sollte ich mir langsam mal Gedanken drüber machen, dass ich nicht mal bei einem Thema bleibe.
Aber ich finde ja, also du bleibst ja doch bei einem Thema. Also auch wenn es, also wenn die Technologie und das alles.
Ja, aber die Kohle machen die anderen. Das ist ja okay, gut. Auch irgendwie blöd. Ja. Nicht immer, aber.
Ja, okay. Wenn man da, ja, gut, das. Das ist ja deine, das, da musst du vielleicht tatsächlich dann noch ein bisschen anders an die Unternehmen rangehen und dann gehen, wenn du. Ja, weiß ich auch nicht. Aber
wenn wir hier die erste Virtual und Augmented XR-Ausstellung machen, in der X-Reality, und wir die ersten Künstler in die Blockchain heben, glaube ich, verdienen wir uns dumm und dusselig.
Ja. Muss ich das jetzt rausschneiden oder machen wir das einfach so schnell es geht? Time to market.
Ach nee, ja.
Das ist auf jeden Fall.
Du kannst ja viel erzählen, aber das zu machen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich habe jeden Tag so viele Ideen. Wenn ich die alle machen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich auch nicht richtig machen. Aber ja, das Machen ist ja das Schwierige, so, ne? Also, und das Dazulernen, das Verbessern, es ist ja eine Idee, die du machst, dann machst du Erfahrungen, dann veränderst du das ganze Projekt wieder, dann lässt es wieder einfließen und so, und dann irgendwann ist der Knackpunkt, wo das ganze Projekt tatsächlich auch Früchte trägt und so richtig so durchgebrochen ist und tatsächlich, ich meine, wem sage ich das? Das ist in der Kunst wahrscheinlich auch so der ganze Prozess. Ich wollte ja früher auch Künstler werden.
Ja.
Ja. Aber ich hatte die Geduld nicht, habe ich auch heute nicht. Also ich habe mich als ich habe tatsächlich Fachabitur Gestaltung gemacht und wollte danach eigentlich an die Hochschule für Künste in Bremen.
Okay.
Da wurde ich aber nicht angenommen, weil meine Arbeiten waren einfach viel zu flach. Mhm. Ich habe halt Webseiten gebaut.
War schon zu angewandt, ne?
Ja. Es war viel zu angewandt. Also ich hätte, das hat auch damals mein Ausbilder gesagt in der Mediengestalter Ausbildung. Er hat sich meine Mappe angeguckt und hat gesagt, du kannst du abgeben, aber damit wirst du nicht genommen. Mhm. Das ist halt einfach zu konkret. Du müsstest noch mal ein paar Schritte wieder zurückgehen und davon wegkommen. Ich habe halt immer überlegt, was kann man gut benutzen und was würden Leute gut finden? Aber das darfst du ja gar nicht überlegen. Du musst ja eigentlich, und das war mir dann nicht konkret genug. Und ich hatte dann noch mal einen Versuch gestartet und wollte hier in Hamburg an die Miami Ad School.
Okay.
Miami Ad School ist eine Privatschule, so Kaderschmiede für Werber. Mhm. So, und ich wollte dann eigentlich sagen, okay, jetzt hebe ich das ganze Thema noch mal auf einem anderen Level. Und der Punkt war, ich habe dann eine Führung mitgemacht und wir waren dann in der laufenden Klasse. Und die Klasse hatte dann auf einmal Schauspielunterricht. Und der Dozent stand da in der Mitte und so, und die haben Schauspielunterricht gehabt. Und da habe ich gesagt, warum machen die denn hier Schauspielunterricht? Und dann der Führende gesagt, ja, das machen die, um sicherer in Präsentation zu sein. Mhm. So, wenn du deine Arbeiten vorstellst oder sowas, dann ist es halt irgendwie nützlich, dass du einen Schauspielhintergrund hast, um halt richtig reagieren zu können und in die Rolle eintauchen zu können. Und da dachte ich aber, nee, das kriege ich nicht hin. Ich will jetzt was machen, was morgen Leute kaufen. Mhm. Und ich kann mich nicht wieder so zurückholen. Deswegen ist es mit der Kunst nie was geworden.
Ja. Aber heute machst du deine eigenen Bühnenshows ja auch. Du stehst ja ganz viel auf der Bühne. Du bist ja ein gefragter Speaker. Ihr habt auf der Social Media Week, auf der letzten, hattest du und deine Partnerin auch diese Keynote da gemacht zu dem Thema, ne?
Was war's? Das German Angst.
Die German Angst.
Das genau. Spannend. Aber das ist ja auch schon wieder zu angewandt. Also wir reden halt viel über Technologie, zum Beispiel Potenzial von Virtual Reality im Storytelling, haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen. So, also es ist immer sehr angewandt, wobei jetzt halt irgendwie das Thema mit innovativen Technologien vielleicht am ehesten abstrakt ist, weil die meisten Leute sich noch nichts drunter vorstellen können. Also die wissen, dass es das gibt und die hatten vielleicht auch schon mal eine Brille auf, aber die wissen halt, die können es nicht abstrahieren irgendwie auf ihren Arbeitsbereich, auf ihren privaten Bereich. Sondern die haben halt alle noch so eine Distanz und da versuchen wir halt auch diese Distanz halt ein bisschen aufzubrechen.
Hm. Ich dachte gerade, der Hund schnarcht.
Nee, ist das eingeschlafen. War nur so ein wohliges
Ach so, okay.
Schnurren.
Ja, aber das ist ja dann auch, also Das ist ja auch ein Thema, was man nicht steuern kann. Man kann nicht hingehen und sagen, man kann natürlich hingehen und sagen, ich möchte Künstler werden, aber letzten Endes hat das bei mir ja auch lange gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, mich tatsächlich da hundertprozentig drauf zu konzentrieren, weil es einfach auch so, manchmal gibt es halt viele andere Dinge, die einen reizen und manchmal, also bei mir war es eher so, dass ich mich in dem Alter, in dem ich ja ganz viel Kunst gemacht habe, in meiner Jugend und immer ranwachsen, eigentlich noch nicht das Richtige gab. Dieser ganze Thema Comics, was mich fasziniert hat und was ich in die Kunst gebracht habe, das gab es zwar schon ein bisschen im Graffiti, aber figuratives Arbeiten in der Kunst war ja was ganz anderes. Das war ja, da haben die Leute ja die Nase gerümpft, wenn sie nur gesehen haben, was wir da so fabriziert haben. Das ist heutzutage was komplett anderes, ne? Also wenn ich überlege, welchen Stellenwert heutzutage die Urban Art und Graffiti und Street Art haben und dass es da ja auch einen ganz neuen Begriff, Oberbegriff für gibt, dieses sogenannte New Contemporary, dann hat sich in den letzten Jahren einfach auch so wahnsinnig viel rapide entwickelt und da tragen natürlich diese ganzen sozialen Netzwerke und sowas auch bei, weil du kannst dich dem ja gar nicht mehr entziehen, ständig irgendwo neue Informationen zu bekommen und versuchst sie dann irgendwie zu bündeln. Wenn man jetzt hingehen würde, wollen würde und sagen, so, was wir vorhin ja mal spaßhalber gesagt haben, wir machen jetzt mal so eine Ausstellung zu dem Thema, dann müsste man ja auch erstmal ein paar Künstler finden, mit denen man sowas umsetzen kann. Ja, die gibt's, okay. Und dann muss man aber auch natürlich trotzdem auch einiges investieren, auch wenn man vielleicht keinen Raum braucht.
Keinen echten. Ja, du brauchst ja die Technologie. Genau. Und du brauchst tatsächlich den Raum. Ja. Du musst, glaube ich, auf einmal über ganz andere Sachen nachdenken. Also über die Technologie. Es müsste halt möglich sein, dass hier 20 bis 40 Leute mit VR-Brillen durch die Gegend laufen, ohne dass sie sich gegenseitig auf die Füße latschen oder gegen die Wand laufen und so. Ne? Also es ist, glaube ich, von der Event-Seite her ganz anderer Aufwand. Also wenn du jetzt hier eine normale Ausstellung machst oder so, dann sorgst du ja im Prinzip nur dafür, dass die Leute was zu sehen haben und die kümmern sich dann schon selber. So, ne? Wenn du das in den virtuellen Raum überträgst, musst du ja auch dafür Sorge tragen, dass die Leute überhaupt in den virtuellen Raum gelangen.
Ja.
So, ne? Und das dann auch so möglichst immersiv. So, ne? Und ich glaube, dass das dann auch tatsächlich, du musst dir eine Brille aufsetzen und die müssen komplett da drinnen verschwinden. Mhm. Also so über Smartphone, das ist vielleicht irgendwie ganz geckig sowas, aber wenn, dann, das ist wieder dieses Ding. Also, wenn du das machst, dann musst du es auch ohne Kompromisse machen. Mhm. Und das fände ich aber auch extrem spannend, mal zu sehen, wie die Leute da drauf reagieren. Ja. So. Und wie man vielleicht so einen Mix hinbekommt aus virtueller Ausstellung und physischer Ausstellung, so, ne? Wenn die dann wieder am Tresen stehen und sich dann halt irgendwie darüber unterhalten, was sie da jetzt gerade gesehen haben und so. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes.
Also ich kann kein virtuelles Bier ausschenken, muss schon richtiges sein.
Das kannst du auch machen. Aber
das ist nicht so befriedigend, ne?
Nee, wir müssen uns dann was einfallen lassen, dass die Leute dann das Bier, was du auf den Tresen stellst, auch in VR sehen. Mhm. Das ist ja das größte Problem in VR ist, also immer wenn ich mal gezockt habe über Virtual Reality und ich habe halt nebenbei irgendwie da noch eine Chipstüte gehabt oder sowas, du kommst halt immer so ins Tasten rein. Mhm. Ne? Und du weißt, du hast eine Ahnung, da rechts vorne muss irgendwo eine Chips-Packung sein, aber du siehst ja nicht in VR. Also das heißt, wir müssten halt ja Bereiche vom Raum hier auch in VR sichtbar machen und dann geilsten wäre es eigentlich, dazu müsstest du tatsächlich den Raum 360 Grad scannen, wenn der Tresen auch in VR da wäre und die Leute halt, obwohl sie eine Brille aufhaben, sehen, da ist ein Stuhl, da ist der Tresen und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, dass wenn du den Tresen siehst in VR und du gehst drauf zu und du greifst mit der Hand danach und du fühlst den genau da, wo du den, fühlst du den auch wirklich haptisch. So,
ja.
Das ist richtig gut.
Andere Option ist, du hast eine Ausstellung, wo niemand da ist, weil alle Leute extern sind irgendwo in der ganzen Welt, aber du tatsächlich die Bilder nur an einem Ort im Original hast und dann kannst du da nämlich eine schöne Dokumentation machen, wenn du die richtige Ausstellung hast und die richtigen Sammler einlädst, wo es nur einen Galeristen gibt, der den ganzen Abend durch den Raum läuft und rote Punkte klebt. Das ist der einzige, den es wirklich gibt.
Ja,
so. Genau. Also in der absoluten Realität.
Wäre auch spannend. Was anderes, was du machen könntest, wäre halt Eye-Tracking. Du könntest halt tracken, welche Bereiche vom Kunstwerk oder welche Kunstwerke die Leute sich am meisten angucken, könntest nach der Ausstellung so eine Art Heatmap machen, ja, wo du halt irgendwie sehen könntest, was hat die Leute am meisten interessiert, ja, und was hat die Leute beim Kunstwerk am meisten interessiert. Mhm. So tiefrote Bereiche, so ein bisschen grün oder so. Ne?
Stimmt.
Auch irgendwie lustig. Ah ja, gibt's auf jeden Fall, gibt's super viel Potenzial.
Ja, ja, finde ich auch. Das war mal ein interessanter Exkurs in, ich sag mal, was in der Zukunft auch möglich ist. Was ist die Zukunft? Ist ja eigentlich jetzt. Aber es sind halt nicht mehr viele Schritte, die man da machen muss.
Nee, so, überhaupt nicht.
Ich glaube, wir haben die Leute auch nicht verunsichert. Die müssen noch nicht Facebook und Instagram löschen. Noch weitermachen?
Nö, das geht noch,
noch ein bisschen.
Das geht noch eine ganze Weile, ja. Ich denke mal, dass halt ja, Facebook ist ja weit mehr als die Plattform, ist ja, ja ein weltweit agierendes Tech-Unternehmen, mhm, und die sind auch schon bei den Zukunftsthemen ganz groß. Da haben wir ja Oculus gekauft, das heißt, das ganze VR-Thema ist halt auch bei denen, gibt es eine Rieseneinheit zum Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Die haben kürzlich Facebook Portal, einen eigenen Smart Speaker gelauncht. Also das heißt, die sind schon relativ schlau und sind auch da dran, rechtzeitig die Features von Facebook und Instagram zu überführen auf diese ganzen neuen Technologien. Das heißt, Facebook wird immer ein Unternehmen sein, mit dem wir zu tun haben, ähnlich wie ja so die großen Entertainment Unternehmen, mit denen wir jetzt zu tun haben, so Warner Brothers oder was Disney, weiß ich was, Disney, so genau. Ja. Und das wird halt, wir werden immer mit Facebook zu tun haben. Ja. Interessant wäre für mich tatsächlich nur, ob irgendwann tatsächlich der Mark Zuckerberg da zurücktritt, weil er als Person halt zu sehr umstritten ist und dass sie dann tatsächlich sagen, so okay, es ist jetzt so weit vorangeschritten, wir müssen jetzt personelle Konsequenzen ziehen und wir setzen dann da jemanden ein, dem die Leute halt eher zutrauen, dass die die ganzen gesellschaftlichen Themen besser auf die Kette kriegen.
Ja, oder es wird halt wie in anderen Unternehmen dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr so ein charismatischer Gründer, der da vorne steht und auch als Person für was steht, sondern eher so ein, ja, ein Top-Manager, wo die Gefahr nicht mehr besteht, dass die Leute dieses persönliche Element da drin
oder so ein verbinden. Konsortium, dass du einfach sicherstellen kannst, es gibt zumindest ein Beirat, der halt neben den Unternehmenszielen mehr Umsatz für die Aktionäre zu schaffen, auch so die ganzen ethnischen Themen dafür Sorge tragen, dass das mit einbezogen wird. Also ich habe, also damals, wenn da die Frage aufkam, glaubst du, dass soziale Medien, so Facebook und so, dass das ein durchschlagender Erfolg und das wird sich das irgendwie durchtragen? Ich war damals schon fest davon überzeugt, das Einzige, was Facebook und Co. das Genick brechen kann, ist, wenn die sozialen Medien für mehr genutzt werden, als sein Essen zu fotografieren. Mhm. Nämlich, wenn das halt eine politische Relevanz, gesellschaftliche Relevanz bekommt. Und das sehen wir jetzt überall. Also das heißt, Fake News, die über WhatsApp geteilt werden in Indien, was dazu mündet tatsächlich, dass da Volksaufstände entstehen und Lynchmorde und so und dies und das. Also das heißt, Social Media ist mittlerweile, hat das so einen krassen sozialen Impact, aber die Tech-Firmen sind da überhaupt gar nicht drauf vorbereitet. Das heißt, die wollen nur Features machen und schlagen jetzt die Hände halt über den Kopf zusammen und sagen, okay, ja, wie die Leute unsere Plattform nutzen, darauf haben wir wenig Einfluss, so, ne? Ja. Und werden dem Ganzen halt gar nicht gerecht. Und jetzt gerade, also jetzt sind wir mittendrin, dass die Stimmung umschlägt und die Leute sagen, wow, ihr habt uns da so ein mächtiges Tool vor die Nase gesetzt, aber jetzt wollt ihr euch
Verantwortung
entziehen, auch dafür Sorge zu tragen, dass das jetzt nicht so ein krasses Eigenleben entwickelt, das ist uns nicht genug. Da müsst ihr jetzt zusehen.
Also brauchen wir einen Minister für Facebook in jedem Land. Denn das wird sich die Politik ja nicht aus der Hand nehmen lassen, sowas.
Nee.
Oder aber die Utopien, ja gut, man weiß ja nicht, ne? Vielleicht ist ja irgendwann Facebook auch eine Regierung.
Ja, wir brauchen allgemein eher mehr Digitalkompetenz überall. Also in der Regierung, ja, gut, da ist man jetzt irgendwie immer dazu geneigt, so, dann siehst du halt immer irgendwie Fotos von irgendwelchen Ministern, die sagen so, ja, ich selber bin ja nicht im Internet, die ja aber so wichtige Themen eigentlich innehaben, da denkst du so, wow, okay, und der hat was zu sagen, ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber ich meine, wir selber, wir haben ja auch irgendwie fast keine Digitalkompetenz, so, ne? Also wenn man mal im Bekanntenkreis irgendwie reinschaut, das meiste, was ja geteilt wird, das sind ja Stammtisch Meinung und so gefährliches Halbwissen.
Ja.
Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit, digitale Kompetenz aufzubauen, weil wir ja immer nur vom Fortschritt sozusagen überrollt werden und gar nicht die Zeit haben, uns mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen. Welche Bedeutung hat das jetzt eigentlich so? Ne? Also wenn Google zum Beispiel Kameraautos durch die Straßen schickt, damals war das ja ein Riesenthema. Ja. Gerade in Deutschland haben die Leute, Google hat natürlich auch den Fehler gemacht. Sie haben nicht kommuniziert, warum machen wir das jetzt eigentlich? Mhm. Weil wir für unsere Erweiterung Street View, für Google Maps, Daten aufnehmen wollen. Das wussten die Leute nicht und die haben nur gesehen, Autos mit Kameras und da ist der typisch deutsche Reflex, nee, nicht mit mir. Ich will vorher gefragt werden und so schon mal gar nicht und ich lasse jetzt mein Haus verpixeln. Mhm. Was jetzt dazu führt, in Google Maps gibt es jetzt ja diese Augmented Reality Erweiterung. Das heißt, wenn du eine Navigation startest, dann weißt du immer nicht, in welche Richtung muss ich jetzt eigentlich gehen. So, du gehst ja immer nur in eine Richtung und so, ah, okay, war falsch. Jetzt hast du die Möglichkeit, du hältst dein Smartphone hoch, aktivierst die Kamera und dann orientiert sich Google Maps an den Street View Daten, an den Gebäuden, die du halt über die Kamera siehst und zeigt dir in Augmented Reality auf dem Display auf der Straße über Richtungszeiger, in welche Richtung du gehen musst. Mhm. Das, glaube ich, wird in Deutschland daran scheitern, dass die Gebäude verpixelt sind und das, dann musst du dann wahrscheinlich irgendwie die zwei Straßen weitergehen, um dich orientieren zu können, bis das nicht verpixelte Haus gekommen ist. So, ne? Also da sind wir schon in dem Bereich, dass uns Nachteile dadurch entstehen, dass wir halt gesagt haben, nee, wir wollen lieber noch mal 10 Jahre darüber nachdenken, ob das jetzt gut war oder nicht. Das ist jetzt kein gutes Ende.
Ach, ja, bist wieder bei der German Angst, ne?
Ja, genau. Ja. Aber eigentlich finde ich das eigentlich, es ist leider funktionieren die Angstthemen immer sehr viel besser. Mhm. Darüber lässt sich sehr viel besser sprechen. Auch die entsprechenden Videos werden bei LinkedIn und so viel mehr geklickt. Mhm. Wenn du halt sagst, ey, guck mal, hier in China, da werden alle Mitarbeiter irgendwie das Gesicht abfotografiert, wenn sie halt in der Kantine bezahlen wollen. Mhm. Das funktioniert halt sehr viel besser, die negativen Themen, als die positiven Themen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich ist ja Optimismus, Innovationsoptimismus, das, was man verbreiten sollte, also Potenziale aufzeigen, weil sonst schüren wir ja nochmal diese German-Angst nochmal mehr. Klar.
Also ich für meinen Teil habe diesen Optimismus auch mitgenommen, denn das Spannende, jetzt kommen wir tatsächlich zum Schluss auch nochmal auf die Kunst zurück, ist ja die...
Ja, wir haben relativ viel über
Kunst. Wir haben viel über Kunst gesprochen, aber ich finde, wir sind ja, ich habe ja gesagt, sage ich ja mal, wir sind ja so ein bisschen in der Kunst gerade in so einer an so einem Punkt, jetzt nicht erst jetzt, schon eine Weile, wo man eben gucken muss, dieses traditionelle Galeriemodell, das traditionelle Ausbildungsmodell für den Künstler, ist das alles überhaupt noch zeitgemäß und zeitkonform? Da hat man ja auch schon wieder diese Bedenken und die gleiche Angst. Aber wenn man jetzt sieht, dass es da wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nochmal eine neue Energie gibt, die auch nicht für jeden Künstler was ist, aber einfach nur mal eine andere Kunstrichtung, ein anderer Umgang, auch der ja nicht nur, es sind ja nicht nur auf einmal, dass Urban Art auf Häuserwänden ist und es gesellschaftsfähig ist, das ist ja auch eine Kunstrichtung, die größer geworden ist, sondern da muss sich der ganze Markt auch anpassen. Da müssen also die Leute auch überlegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Wie kriege ich das? Ist das ein Original? Wie verkaufe ich das überhaupt? Wie haben die Leute das zu Hause dann irgendwann? Und da ja auch ganz spannend, gerade am Anfang solcher Technologien, ist das dann in 10 Jahren auch noch kompatibel? Mhm. So? Also ja, so ganz andere. Und das finde ich persönlich ist was die Kunst auch gut gebrauchen kann. Mhm. Weil Kunst lebt halt auch immer von der Diskussion und vom Diskurs. Und insofern.
Und Kunst bleibt Handarbeit auf jeden Fall. Also ich schicke dir tatsächlich noch mal den Link zu dem Video, zu dem jenigen, der halt in Augmented Reality wie in VR Skulpturen baut. Ja. Der geht in die Knie und so. Also ja. der arbeitet da schon wirklich drin. So, absolut, ne? Also es ist halt nur ein anderes Tool. Du hast halt nicht mehr den Pinsel und die Leinwand, sondern du hast halt irgendwie die Brille und deinen Pointer.
Ja. Spannend. So. Sven, ja, wenn du nichts mehr hast, ich meine, wir können ja jede Woche neue Innovationen machen, aber besprechen, aber ich denke, dann
mich würde interessieren, wie die Leute das einschätzen. Wir haben ja heute auch, also glaube ich, schon über so ein kritisches Thema gesprochen, so, ne? Also Digitalisierung von Kunst und Innovation und so und dies und das und so. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was deine Hörer auch dazu sagen und auch vielleicht, was sie von der Idee halten, so eine AR-Ausstellung zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es hier wieder viel Feedback gibt für. Und ihr könnt natürlich auch direkt an Sven Fragen stellen oder Feedback geben. Das gebe ich dann weiter. Und vielleicht ist dann ja der Anlass, dass man dann mal sagt, so, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Genau, Fortsetzung.
Fortsetzung vor.
Ich gucke mir gar keine Fortsetzung an, weil ich die immer blöd finde.
Also, Sequels meinst du jetzt?
Ja, also dritte Teil, vierte Teil, fünfte Teil. So. Ich habe von Ghostbusters zum Beispiel nur den ersten Teil gesehen. Weil ich dachte, besser kann es nicht werden.
Ja. Ach, sie fangen ja dann irgendwann an, die neu zu machen und zu wiederholen. Dann gibt es den neuen ersten Spider-Man wieder und mit anderen
Schauspielern. Nee.
Wir machen hier nur Originalsachen.
Ja.
Wie Originalkunst. Gut, Sven, danke.
Tschüss.
Tschüss. Hermann, sagst du noch was?
Nee, der ist
erledigt. Helium Talk.